Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute haben wir ein Bachelorette-Spezial.
Let's go!
Ihr Lieben, heute haben wir eine ganz besondere Gästin, passend zum Bachelorette-Spezial. Und es ist tatsächlich die diesjährige Bachelorette Stella.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, ihr Lieben.
Stella, richtig schön, dass du bei uns bist und dass du zugesagt hast, dass du hier hinkommen willst.
Ich höre auch ab und zu mal gerne bei euch rein und ich finde, ihr macht das super humorvoll und locker und sympathisch.
Auch immer vielen lieben Dank. Stella, ich habe mir gedacht, dass vielleicht ja nicht jeder dich kennt. Und deswegen habe ich was Kleines vorbereitet, eine kleine Intro. Und für alle, die dich schon kennen, ihr solltet diese Vorstellung, finde ich, auch nicht skippen. Denn ich habe ein paar Sachen gelesen, die wissen, glaube ich, nicht alle über dich.
Ich bin sehr gespannt, finde ich eine coole Idee.
Okay, los geht's. Also, Stella ist 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Sie hat Business Administration an der Uni Ingolstadt studiert und Praxissemester bei Siemens absolviert. Und wenn ich das richtig rekonstruiert habe, dann hast du 2019 ungefähr angefangen, ein bisschen auf Instagram aktiv zu sein, wodurch der Playboy auf dich aufmerksam geworden ist und du Playmate des Jahres wurdest. Einer größeren Masse wurde Stella dann 2023 bekannt durch eine der ersten deutschen Dating-Shows bei Netflix, Too Hot to Handle. Und da fand sie tatsächlich ihre Liebe in Anna Striegel, was nicht ganz funktioniert hat. Aber du hast die Suche nach der großen Liebe nicht aufgegeben. Und deswegen wagst du dich jetzt todesmutig in ein neues Dating-Abenteuer als die erste bisexuelle Bachelorette. Zumindest wirst du oft so angekündigt. Ich habe nämlich gelesen, dass du eigentlich dich selber als pansexuell definierst. Also, dass du dich in Menschen an sich unabhängig von Geschlecht verliebst. Und heute ist Stella als Influencerin und Reality-Star bekannt. Und Model.
Genau, es ist super lustig, sowas über sich selbst zu hören, so eine Beschreibung. Aber du hast es gut zusammengefasst. Ich würde ein paar Sachen korrigieren.
Oh Gott, bitte, ja.
Ich finde das immer so lustig, wenn man selbst über sich auch was liest und dann so einem irgendwie Fehler ab und zu mal so auffallen und man denkt sich so, hä, okay, wo kommt denn das jetzt her? Also es waren keine Fehler, sondern so ein paar Sachen, die vielleicht noch ein bisschen klarer werden könnten. Also ich habe ein duales Studium bei Siemens gemacht, also nicht nur eine Praxisphase, habe dann auch bei Siemens wirklich gearbeitet für eine Zeit lang. Und der Playboy ist nicht auf mich zugekommen, auch wenn das viele, glaube ich, immer so gerne behaupten, dass man so entdeckt wurde. Aber ich habe mich damals tatsächlich proaktiv bei Playboy beworben und wurde dann zum Casting eingeladen.
Ah, okay. Das bringt mich aber auch dann, geht schon ein bisschen in meine nächste Frage. Denn ich habe noch ein paar andere ganz spannende Sachen rausgefunden. Denn als ich ein bisschen im Internet so herumgelesen habe, da habe ich gesehen, dass du vor ein paar Jahren noch ein Auslandssemester in Südafrika im Rahmen von deinem BWL-Studium gemacht hast.
Genau.
Und dass du da berichtet hast, dass dir es ganz wichtig ist, ein internationales Netzwerk aufzubauen für dein späteres Berufsleben. Dann habe ich auch noch gefunden, dass dein Vater Professor für Literaturwissenschaften ist oder war an der Uni in Frankfurt. Und dass er ganz aktiv war so im Bereich der katalanischen Kultur und Sprache. Und ich fand das total spannend, weil so dieses Bild, was sich da ergibt, so ganz konträr ist, auf den ersten Blick zumindest, zu dem, was du jetzt machst. Und ich glaube, wenn man das so sieht oder wenn man dieses Bild von dir von früher sieht, da ergibt sich, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt spontan die Assoziation, dass du jetzt mal ein paar Jahre später Playmate des Jahres wirst, bei Too Hot to Handle auf Netflix zu sehen bist und da mit einer Frau nach Hause gehst und dass du dann tatsächlich die erste bisexuelle Bachelorette wirst.
Ja, ich finde das total schön, dass du das siehst. Weil ich werde häufig so auch auf Social Media abgestempelt als jetzt die Trash-Maus oder sowas. Also zum Glück nicht so krass, weil mein Bachelorette ist ja auch noch ein sehr qualitativ hochwertiges Format. Too Hot to Handle auf Netflix hat auch so einen gewissen Ruf, der jetzt auch nicht nur in die Trash-Richtung geht. Also es ist jetzt nicht super krass in die Richtung, aber voll viele sagen so, boah, du hast nichts erreicht in deinem Leben, boah, du kommst irgendwie aus der Unterschicht oder irgendwie sowas auch intellektuell. Und dann denke ich mir immer so, beschäftigt euch doch erstmal mit einer Person, bevor ihr sie verurteilt. Deswegen voll schön, dass du das alles mal so hier zusammengetragen hast und dass die Menschen das auch mal einfach hören, weil ich bin in einem sehr intellektuellen Haushalt aufgewachsen. Meine Mama hat auch tatsächlich dasselbe studiert, was mein Papa unterrichtet hat an der Uni in Frankfurt. Und er hat sich da sehr viel eingesetzt. Er hat viele Bücher geschrieben und ich hatte immer so auch im Kopf, boah, kann ich überhaupt sowas erreichen wie meine Eltern? Die sind so intelligent und haben Karriere gemacht, haben Leidenschaften. Und ich hatte dann so im Kopf, okay, ich will auch Karriere machen. Und irgendwann hat sich das einfach auch so ein bisschen gewandelt, weil ich auch irgendwie diesen Wunsch nach Kreativität gespürt habe. Und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben. Also auch zum Beispiel mein Auslandssemester in Südafrika hat mich sehr geprägt auf eine sehr schöne Art und Weise. Und ich würde sagen, dass viele mich erstmal so unterschätzen auch. Also ich will mir jetzt nicht irgendwie selbst Komplimente machen oder sowas, aber hinter einem Menschen steckt immer sehr viel mehr, als man vielleicht so auf den ersten Blick sieht. Und ich finde das schade, wenn man Menschen direkt verurteilt oder in irgendeine Schublade steckt.
Ich daran auch so schön finde, ist, dass das einfach wieder zeigt, dass Menschen vielschichtig sind und dass verschiedene Facetten zu haben überhaupt nicht bedeutet, dass man einfach so in diese Stereotype verfallen sollte, sondern Widersprüchlichkeiten auszuhalten ist einfach super wichtig, weil ein Mensch immer größer oder mehr ist als eine dieser Dinge.
100%, ja, das hast du sehr schön gesagt. Mir fällt das auch immer wieder sehr in diesen Formaten auf. Zum Beispiel nehmen wir mal Musti. Wir steigen jetzt einfach mal direkt ein. Der wurde erstmal in den ersten Folgen so für seine Art sehr verurteilt. Ist irgendwie unsicher, der ist nicht sympathisch, boah, wie der redet, super nervig und weg mit dem so ungefähr. Und dann, als ich ihn nicht rausgeschmissen habe, so, warum ist er überhaupt noch da? Und jetzt in der Folge hat er sich sehr emotional mir gegenüber geöffnet, was ihn sehr viel greifbarer und nahbarer für die Zuschauer macht. Und auf einmal finden alle, er ist ein sehr tiefgründiger Mensch und super schön, dass er diese Seite von sich gezeigt hat. Und natürlich super schön, dass er das gezeigt hat und auch eine tolle Möglichkeit für ihn sozusagen, seinen Ruf dabei den Zuschauern auch nochmal zu ändern. Aber ich finde, insgesamt sollte der Zuschauer eigentlich immer im Kopf haben, ich sehe erstmal nur einen Bruchteil von dieser Person, nur ganz wenig, weil alle Personen sind eben vielschichtig, aber in ein paar Minuten kann man natürlich nicht so eine vielschichtige Person überhaupt rüberbringen. Deswegen sollte man, finde ich, keine einzige Person verurteilen, die man dort mitbekommt, sondern einfach erstmal abwarten. Und selbst wenn man nicht die Chance bekommt, noch eine andere Seite von der Person zu gehen, weil sie vielleicht früh gehen musste oder nicht die Chance bekommen hat, auch dann zu sagen, ich kenne diese Person wahrscheinlich nicht richtig. Ich kenne einen Bruchteil von ihr und vielleicht bilde ich mir da ein Bild von der Person in meinem Kopf. Aber das wird wahrscheinlich nicht mit der Realität übereinstimmen. Deswegen sollte man meiner Meinung nach auch nicht irgendwie so direkt loshaten, weil man muss im Kopf behalten, die Person, die kann ich gar nicht zu 100% kennen.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja nicht nur im Reality-TV so, ne, sondern auch so im wirklichen Leben, dass man oft Leute trifft, so eine Idee von denen hat, ein klares Bild sich schafft, was auch natürlich total normal ist und auch ganz natürlich, ne, aber dass man dann nicht so richtig zulässt, dass es bei allen Menschen noch eine andere Seite gibt. Und dass Menschen vielschichtig sind. Das ist auf jeden Fall was, was wir auch im Podcast ganz oft diskutieren, ne? Das ist auch, glaube ich, für viele Leute ist das sehr schwer auszuhalten. So der Gedanke, die Person, die ist nicht nur die Böse in Anführungszeichen, die ist nicht nur die, die immer Krawall macht, die hat vielleicht auch noch eine andere Seite. Ich glaube, das ist für viele sehr schwer auszuhalten. Und ich fand es so spannend, dass ich das von dir gelesen habe, dass da so eine ganz andere Seite ist, die wir, finde ich, viel zu wenig gesehen haben bis jetzt.
Ja, also ich finde, das Intro von mir ist eigentlich sehr, sehr gut auch geworden. Und ich finde das toll, dass RTL da auch versucht hat, meine Vielschichtigkeiten ein bisschen zu transportieren. Also in Form von, dass ich sehr viele verschiedene Hobbys habe, zum Beispiel auch Skat spiele oder sowas. Also da war ich schon sehr dankbar dafür. Aber ja, trotzdem schade manchmal, denke ich auch, dass zum Beispiel tiefgründige Gespräche sehr abgekürzt werden. Ich Ich hatte mit Luna zum Beispiel auch ganz viele tiefgründige Gespräche, wo ich so dachte, die werden irgendwie alle nicht gezeigt. Und es wäre super schön, wenn man zum Beispiel auch Luna in der Hinsicht besser kennenlernt oder auch mich. Also wenn sich eine Person öffnet, dann öffnet man sich ja auch sehr gerne. Und das ist manchmal ein bisschen schade einfach, dann zu sehen, okay, das kommt leider gar nicht so rüber. Aber es ist nun mal auch schwierig, in so einer kurzen Folge irgendwie 3 Tage zusammenzufassen.
Das habe ich mich tatsächlich, bin ganz froh, dass du das beantwortest. Ich habe mich tatsächlich öfter schon mal gefragt, ob es in den Shows keine tiefgründigen Gespräche gibt oder ob wir die halt nur nicht sehen.
Ihr seht die nur nicht. Also natürlich gibt es die. Manchmal werden ja dann auch tiefgründige Gespräche gezeigt, wie jetzt bei Musti zum Beispiel, weil es irgendwie auch relevant ist, die Geschichte dann zu verstehen, sage ich mal, oder das Finale zu verstehen. Aber sonst ist es wahrscheinlich schwierig, als im Schnitt wirklich was Spannendes eben dann rauszukroppen von irgendeinem tiefgründigen Gespräch, ohne dass man das ganze Gespräch zeigen muss, versteht ihr? Also es ist irgendwie einfacher, so einen Satz rauszunehmen wie, oh, du hast schöne Augen, als jetzt ein ganzes Thema, was wir irgendwie für ein paar Minuten so besprechen. So ein Date geht ja auch 1 bis 1,5 Stunden. Und da redet man ja dann auch nicht irgendwie zusammengefasst über, sagen wir mal, die letzte Beziehung, sondern man hat ja dann auch Zeit. Dann reden wir natürlich 10 Minuten vielleicht über die letzte Beziehung. Und das dann für den Schnitt irgendwie so für den Zuschauer verständlich rüberzubringen, ist, glaube ich, einfach super, super schwierig. Und deswegen kommt es bei den Zuschauern, glaube ich, häufig auch rüber, dass es nicht so tiefgründig ist, die Gespräche, dass da sehr oberflächlich miteinander geredet wird. Aber das stimmt auf jeden Fall nicht.
Macht total Sinn, was du sagst. Und das war die Erklärung, die ich seit Jahren gesucht habe.
Sehr schön.
Darf ich noch einmal ganz kurz auf das, wie sich der Karriereweg auf das Thema, wie sich der entwickelt hat, zurückkommen? Ich fand das so spannend. Und ich habe mich auch gefragt, wie sich das so entwickelt hat. Weil ich war auch, habe ganz lange an so einer Business School unterrichtet. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass du vielleicht da auch sitzt, irgendwie mit den anderen Studierenden. Und ich glaube, von denen hat sich sonst niemand im Reality-TV beworben. Zumindest hat mir das nie jemand erzählt. Und ich habe mich gefragt, wie so dein Gedankenprozess war. Wie du so in der Vorlesung saß und dir gedacht hast, jetzt schicke ich ein Bild an Playboy. Oder wie genau ist es abgelaufen?
Ja, das ist eine lustige Vorstellung auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt immer so kleine Schritte, die dann zu irgendwas führen. Und bei mir war das auch nicht so ein Gedanke, während ich da in der Vorlesung saß. Also ich war eine ganz normale Studentin auch. Ich habe dann eben irgendwann so ein bisschen mit Social Media währenddessen auch angefangen, weil ich das spannend fand. Ich fand Modeln auch schon immer sehr, sehr cool. Ich habe mich gerne irgendwie vor der Kamera gezeigt. Tatsächlich beim Playboy dachte ich so, okay, da waren irgendwie jetzt so viele Zeichen. Ich bewerbe mich da jetzt. Und zwar habe ich auf Instagram eine Playmate entdeckt, die ich richtig cool fand. Und dann irgendwie 2 Wochen später sagt mir ein Fotograf, Stella, warum bewirbst du dich nicht eigentlich mal beim Playboy? Du bist doch ein sehr offener Mensch auch. Es wäre doch irgendwie was Cooles. Und da war ich auch noch so ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich bei einem Friseur, also einen Playboy rumliegen sehen. Und nicht bei jedem Friseur liegt irgendwie ein Playboy, finde ich. Also war ich da dann so, okay, ich schaue mir den mal wieder an, habe da durchgeblättert und dachte sofort, ich hatte da auch ein ganz falsches Bild von. Also ich glaube, viele wissen gar nicht genau, was in einem Playboy zu sehen ist. Die kennen die Marke Playboy, die denken sofort an nackte Frauen, Aktfotografie, natürlich noch auf eine sehr ästhetische Weise. Also ich glaube, da sind sich alle immer sehr einig. Aber dass sie mal einen Playboy durchgeblättert haben, das passiert gar nicht so häufig. Auf jeden Fall dachte ich dann so, das ist ja echt ein richtig cooles Magazin. Und die Fotos, die triefen einfach nur so von Schönheit bei den Frauen und Confidence und Sexiness, aber eben nicht auf so eine billige Art und Weise oder auf eine sexualisierende Art und Weise, sondern einfach schön für mich. Und dann dachte ich so, ich google jetzt mal, wie man sich da bewerben kann. Also irgendwie waren da immer so kleine Zeichen und dann war ich irgendwann so, okay, jetzt schaue ich mal, wie ich mich bewerben kann. Und dann hat das eben auch funktioniert und ja.
Und wie ging es dann zu Too Hot to Handle?
Ich habe dann immer mehr auf Social Media gemacht. Ich glaube 2021 war das dann auch so, dass ich mir gesagt habe, ich poste jetzt mal täglich. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe mal bei anderen gehört, das funktioniert, wenn man täglich postet. Und davor habe ich immer nur so, wenn ich mal ein Foto irgendwie teilen wollte, gepostet. Und dann bin ich da sehr gewachsen, sehr schnell auch. Und dann kam tatsächlich die Anfrage von Too Hot to Handle an mich. Also es war ja nicht Too Hot to Handle, sondern Tropical Desire hieß dieses Pseudo-Format damals. Aber ich dachte mir tatsächlich schon bei der ersten Mail, das klingt so sehr nach Too Hot to Handle. Und darauf habe ich Bock. Also ich habe tatsächlich auch nie so Reality-Formate geschaut. Zum Beispiel, mein Bruder vertritt auch heute noch die Meinung, dass das alles verblödend sei, was man halt irgendwie so von einer Generation irgendwie teilweise auch mitbekommt, die eben nicht in diesem Thema drin ist. Und Too Hot to Handle war das allererste Reality-Format, was ich geschaut habe. Und ich kann mich noch erinnern, das habe ich mit meinem Ex-Freund geguckt. Wir saßen hier auf der Couch und haben gelacht wie noch was. Und irgendwann waren wir so gecatcht von diesem Format, dass wir alles durchgesuchtet haben bis zur Finalfolge. Und dann war ich so, oh mein Gott, das ist so gut gemacht. Es geht da wirklich auch um tiefgründige Dinge, zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist eine krass gute Unterhaltung. Also irgendwie fand ich das besser, als mir eine normale Serie anzuschauen. Und dann bin ich da so langsam ein bisschen reingekommen und ja, dann dachte ich so, wenn das jetzt Too Hot to Handle ist, dann würde ich mich darüber natürlich sehr, sehr freuen. Und dann war es das auch.
Ja, und dann ging es relativ schnell sehr weit nach oben, ne?
Ja, also meine Bekanntheit wurde dadurch sehr viel größer. Ich muss sagen, ich habe vielleicht davor schon so 250.000 Follower gehabt. Beim Following hat sich natürlich ein bisschen was getan, aber es war mehr so einfach diese Bekanntheit in Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz, also deutschsprachigem Raum, dass die Leute mein Gesicht kannten. Natürlich in einer bestimmten Zielgruppe auch, aber das habe ich davor noch nicht so gehabt, nur durch Social Media. Und okay, dann kam eben auch irgendwann die Anfrage zur Bachelorette und ich habe tatsächlich immer in jedem Interview auch so gesagt, wenn ich nochmal ein Format mache, dann Bachelorette, was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nach Too Hot to Handle habe ich mir dann natürlich auch die ganzen deutschen Formate so ein bisschen mal angeschaut. Da gibt es auch ganz viele Formate, die ich mir nicht anschauen kann, weil ich da, also ich stehe zum Beispiel gar nicht auf Drama und mag diese harmonischen Formate mehr. Und bei Bachelorette war mir sofort auch aufgefallen, oder auch beim Bachelor natürlich, dass es ein super schönes Format ist, dass es total viel Spaß macht, dann die Person da auch so zu begleiten. Und es hat meiner Meinung nach eben auch Tiefgang und man kann da draus wirklich was mitnehmen. Und das dann so mit Freunden zu schauen, dann immer mal zu stoppen und sich drüber zu unterhalten, finde ich, ist total bereichernd. Also um den Kommentar von meinem Bruder damit zu widerlegen, ich finde, das ist garantiert nicht verblödend, sondern es kann einen wirklich sehr bereichern und man kann viel darüber lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man in Beziehungen sich verhält, wie man liebt. Also ich finde das sehr, sehr schön.
Bin ich total bei dir.
Gerade auch sagen, dafür stehen wir hier mit unserem Podcast auch.
Allerdings.
Das ist sehr schön.
Ich habe noch eine letzte Frage zu deiner Familie und dann geht's endlich weiter. Aber ich habe mich nämlich auch gefragt, deine Eltern in dem Einspieler, die wirken ja auch so sehr supportive, hatte ich das Gefühl, dass ihr so eine richtig eingespielte Gemeinschaft seid. Ich habe auch, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gesehen habe, aber ich habe mich erinnert, dass ich öfter schon mal Beiträge auch gesehen habe und ich glaube, das war bei Instagram, wo deine Eltern auch waren und ich mir gedacht habe, ach, das wirkt halt so richtig harmonisch. Und jetzt, wo ich auch die Hintergrundinfos gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, war das für die jemals irgendwie ein Problem, dass du so einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast? Oder haben die einfach gesagt, ach, Hauptsache du bist glücklich und nur weil wir jetzt diese eine Richtung gewählt haben?
Meine Eltern würden mich in jeder Hinsicht supporten. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön zu wissen. Und es ist auch schön, dass das so rüberkommt. Obwohl meine Mama auch mal in ein paar Beiträgen bisschen so ihre kritische Meinung äußert, weil sie auch selbst immer sagt, das wäre jetzt nicht mein Weg gewesen. Aber das Wunderschöne ist, dass meine Eltern das auch als Leistung ansehen. Es ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass man das schafft, dort zu stehen, wo ich heutzutage bin. Ich muss mir das manchmal auch so ein bisschen selbst in den Kopf widerrufen, weil manchmal denke ich so, ja, von der Gesellschaft wird aber Leistung teilweise als, weiß nicht, in einem krassen Unternehmen arbeiten definiert oder sowas. Also dieser ganz klassischen Berufe. Aber das, was ich tue, finde ich, also es, wenn ich mir denke, ich kann so viele Menschen erreichen, positiv beeinflussen, das finde ich so toll. Und da hat man ja noch eine ganz andere Art von Macht, als wenn man irgendwie nur in einem Unternehmen arbeitet oder sowas. Und das sehen meine Eltern zum Glück. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und wir haben sowieso ein sehr herzliches Verhältnis. Meine Mama und ich haben auch so viele Gemeinsamkeiten und wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Und wir jeden Montag, also ich habe auch schon viele Folgen direkt am Montag dann mit meinen Eltern geschaut zusammen. Und dann halten wir natürlich auch immer an und diskutieren drüber und ich erzähle ein bisschen so Hintergrundwissen noch dazu. Aber wenn ich nicht bei ihnen bin, dann schicken sie mir immer eine Sprachmemo oder rufen mich an am Montag und erzählen mir so, wie sie die Folge fanden. Und ich kann mich noch an eine super süße Sprachmemo von meinem Papa, der ist ja schon 83, erinnern, zu der Folge, wo ich auch Pole dance. Und das war so süß, weil er meinte so, das ist so beeindruckend, was du da für eine Kraft hast. Und meinte dann auch so, kannst du dich noch erinnern, als ich an seinen Händen immer Aufschwünge und Abschwünge gemacht habe und bestimmt seien da die Muskeln her. Und er hat sozusagen auch dazu beigetragen, dass ich so einen tollen Sport machen kann. Und das finde ich so schön, weil viele denken wahrscheinlich auch, boah, wie findet der Papa das, dass die jetzt Pole Dance macht und sexualisieren Pole Dance auch wieder? Weil ich mir sowieso so denke, nein, das ist ein Sport. Aber sowas dann eben zu hören und zu sehen, dass meine Eltern da so offen sind und supportive, ist wirklich sehr viel wert und da bin ich sehr dankbar für.
Ich will kurz einwerfen, du arbeitest ja eigentlich in einem Unternehmen. Du bist ja der CEO von deinem eigenen Unternehmen. Und ich finde das, also da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich finde, da schwingt auch einfach so eine riesige Portion Sexismus und Misogynie mit, dass Leute halt so das Influencertum, dass das nicht als richtige Arbeit in Anführungszeichen anerkannt wird, weil du hast ja ein Business, du bist ein CEO, du machst ja so viele Sachen, die eigentlich eine klassische Werbeagentur machen würde. Aber wenn irgendeine Werbeagentur das macht, mit Kunden verhandeln, sich Content ausdenken, sich überlegen, wie können wir was vermarkten, das alles schneiden, das alles aufbereiten, sich eine Zielgruppe überlegen. Wenn eine Werbeagentur das macht, dann sagen wir, oh, dann ist es eine richtige Arbeit. Aber wenn eine Frau das alles alleine macht, dann ist es auf einmal keine richtige Arbeit.
Ja, es ist eigentlich total verrückt und du hast sowas von recht. Ich bin Unternehmerin und sollte mir da häufiger mal denken, okay, ich bin wirklich erfolgreich und habe was geschafft. Ja,
definitiv. Absolut, das muss man erstmal schaffen, dass so viele Leute auch einem zuhören. Wenn ich dran denke, wenn ich so eine Vorlesung gebe, da ist es schon manchmal schwer, dass 100 Leute irgendwie sich auf mich konzentrieren und nicht am Handy hängen. Ja. Und du schaffst das ja jetzt mit über 400.000, dass sie dir zuhören. Da träume ich schon davon.
Ja.
Aber apropos Hintergrundinformationen, die deine Eltern gekriegt haben. Ich glaube, wir hätten auch gerne ein paar Hintergrundinformationen.
Natürlich, sehr gerne. Deswegen sind wir hier.
Okay. Also, mir brennt vor allen Dingen eine Frage auf der Zunge. Und das ist nämlich die Frage, die alle Personen, mit denen ich über dieses Format gesprochen habe, mich als Erste gefragt haben. Und ich wette, das wird auch schon oft gefragt. Ich weiß nicht genau, ob du es beantworten darfst. Ich hoffe schon. Aber wieso sind da 15 Männer und 5 Frauen? Wenn du doch angegeben hast, ich dachte erst, es spiegelt deine Präferenz wieder, bevor ich das gesehen habe, aber du hast ja gesagt am Anfang, dass du schon so 50-50 sagst, fühlst du dich angezogen? Und dann war ich verwirrt.
Wäre lustig, wenn ich gesagt hätte, 25% Frauen, 75% Männer, also bitte packt genau 15 Männer und 5 Frauen rein. Nein, also bei mir ist das wirklich 50-50, wie Dina auch am Anfang schon gesagt hat, pansexuell, wenn man das labeln möchte, es kommt wirklich nur auf den Menschen an. Das war Produktionssache, dass die sich dafür so entschieden haben. Ich hatte da jetzt nicht irgendwie Mitspracherecht, aber für mich war es in keinem Moment, dass ich dachte, oh, schade, weil für mich kommt es ja wirklich nur auf den Menschen an. Das heißt, mir war es dann prinzipiell egal, was für ein Geschlecht die Person eben hatte. Und deswegen finde ich auch diese Kritik manchmal so ein bisschen, jetzt teilt ihr wieder in Geschlechter auf, obwohl ich sage, mir ist das Geschlecht total egal.
Ich muss sagen, ich war so glücklich, weil da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber, das Thema Visibility ja gerade für die bisexuelle Community riesig ist und eben diese Unsichtbarkeit, die damit für viele einhergeht, gerade wenn jetzt bisexuelle Menschen zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Mann sind, dass man dann eben nicht mehr als queer wahrgenommen wird und solche Sachen. Und deswegen dachte ich wirklich, wow, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, als ich das gehört habe von deiner Staffel.
Ich fand das auch super, super schön. Und es wurde jetzt auch wirklich mal Zeit, würde ich sagen. Besonders als ich dann auch gelesen habe, dass es ganz viele Menschen immer noch da draußen gibt, die homophob sind, die diskriminierend in der Hinsicht sind, dachte ich so, okay, das war sowas von nötig. Und es gibt ja jetzt auch nicht so viele queere Formate und gerade dann so ein klassisch hetero Format einfach mal ein bisschen zu verändern, finde ich ganz, ganz, ganz toll.
Ich glaube, viele von den Männern in der Villa waren auch überrascht, ne?
Ja, also das habe ich auch erstmal gar nicht so erwartet, weil ich wurde dann auch so ein bisschen ja vorsichtig darauf vorbereitet, dass da ja auch Diskriminierung entstehen könnte. Und ich war so, hä, warum denn? Also ich dachte so, warum sollte das einen Mann irgendwie schlimm finden? Und dann wurde ich natürlich auch mal wieder überrascht, dass ich da einfach zu naiv bin und in einer Bubble lebe, wo das alles schon sehr normalisiert ist. Und dachte dann so, okay, interessant, das ist schon ganz neu für die. Und da muss man aber auch nochmal sagen, bei mir haben die das natürlich sehr verharmlost und haben so gesagt, okay, das ist jetzt was Neues für mich, aber ich finde das gar nicht schlimm, dass du auf Frauen datest und ich bin da offen für, auch so was Beziehungsmodell oder sowas angeht. Also ich finde es sehr lustig zu sehen, dass die eben sich sehr viel offener dargestellt haben mir gegenüber, als sie es dann in der Villa sonst so transportiert haben mit ihren Aussagen.
Das habe ich mich tatsächlich auch die ganze Zeit gefragt. Also das frage ich mich oft bei Reality TV, aber auch vor allem bei deiner Staffel, wieso die Ausstrahlung dein Bild von den Teilnehmenden verändert hat.
Ja, das ist wirklich super spannend. Also ich merke immer wieder so, wie auch Kommentare kommen, dass die Zuschauer gar nicht verstehen, warum ich jetzt zum Beispiel an einem Martin interessiert bin. Ja, dass man es zwischen bestimmten Personen dann auch nicht so fühlt und sich so denkt, boah, die Ansichten, die sind ja ganz anders bei dieser einen Person als bei Stella, das kann ja nicht matchen. Und das, da muss man einfach bedenken, ich bekomme diese Aufnahmen nicht zu sehen. Ich höre diese Aussagen nicht und höre nur das, was die Person mir gegenüber sagt. Der Zuschauer sieht natürlich auch viel weniger als das, was ich wirklich mit der Person dann rede. Zum Beispiel bei Martin haben auch viele so gesagt, boah, ist sie überhaupt an dem interessiert? Aber da gab es ganz viele Gespräche, wo es wirklich gematcht hat, die jetzt der Zuschauer auch nicht unbedingt gesehen hat. Zum Beispiel, was Reisen angeht, was Sport angeht. Dann haben wir festgestellt, wir waren auf denselben Festivals letztes Jahr, wohnen nicht weit voneinander entfernt. Also man dachte sich so, das wäre so easy, die beiden Leben zu kombinieren, sage ich mal, um da mal zu erklären, warum ich Interesse an Martin auch hatte. Ja, aber dann kommt noch so ein bisschen dazu, die Leute sehen, dass er zum Beispiel sehr konservativ ist, oberflächlich andere abwertet, diskriminiert, auch vielleicht ein bisschen Bisexualität ins Lächerliche zieht oder sowas. Und das bekomme ich natürlich auch alles nicht mit. Also bei mir hat er sich da wahrscheinlich einfach total zurückgehalten oder das gesagt, was ich vielleicht auch hören möchte. Und das jetzt nochmal zu sehen, finde ich schon krass. Aber auch da denke ich mir so, man sollte da auch nicht nur anhand einer Aussage sofort jemanden verurteilen oder judgen.
Ich hatte das Gefühl, in deiner Staffel waren die Leute aber auch, die Leute, vor allem die Männer, ich spreche es jetzt aus, besonders wütend. Öfter mal, wenn sie dann gehen mussten, oder?
Das Ding ist, dass, glaube ich, sehr viele Männer sozialisiert werden mit einem bestimmten männlichen Bild. Und so ein bisschen auch diese toxische Männlichkeit, also ich finde, manchmal wird dieser Begriff zu inflationär benutzt, aber trotzdem würde ich es jetzt mal so bezeichnen, vielen Männern leider mitgegeben wird und Da ist ja so das perfekte Bild von dem Mann, groß, stark, männlich. Und so müssen die Männer dann auch dort sein. Und ich bin da halt gar nicht drin. Also mich tönt das tatsächlich eher ab, wenn ich merke, okay, der muss jetzt so richtig männlich sein. Und ich glaube, viele haben das nicht gesehen. Also zum Beispiel haben die auch häufiger zu mir gesagt, wir können dich so schwer lesen. Und ich denke mir so, hey, ich bin doch die offenste Person überhaupt. Und ich glaube, es lag einfach daran, dass ich halt sehr wenig auf das Äußere wirklich geachtet habe. Also natürlich muss ich eine Person ansprechend finden, aber für mich wird eine Person unglaublich attraktiv, wenn der Charakter richtig, richtig schön ist und wir uns einfach gut verstehen, gute Konversationen haben und das da float in der Hinsicht. Und es war in meinem Fall dann eben so, dass es da viele Männer gab, wo das eben gar nicht der Fall war. Und dann haben mich da Aussagen eher abgeturnt. Zum Beispiel, so diese typisch männlichen Männer, die ins Fitnessstudio gehen und sich da Muskeln antrainieren. Das ist einfach nicht so ganz mein Vibe, würde ich sagen. Und das haben viele nicht so ganz gesehen oder verstanden und dachten dann so, boah, warum schickt die eigentlich immer die männlicheren Männer, die so dem typisch klassischen männlichen Bild entsprechen, nach Hause? Oder auch die, wo viele sagen, das war jetzt ein Schönling oder sowas, wo ich mir denke, ich habe das nicht gesehen, weil wir haben uns nicht so gut verstanden, so. Ja.
Ich finde das verrückt, ich finde das krass, dass die Leute sagen, oder dass die gesagt haben, man könnte dich nicht lesen, weil ich finde eigentlich, also von außen, wenn ich jetzt die Ausstrahlung sehe, fand ich das sehr leicht zu lesen, dass du einfach nicht darauf, auf dieses aufbauschende Verhalten so stehst und das dich eher abturnt. Und das ist mir auch voll aufgefallen, dass das die Männer ganz doll verunsichert und die sich dann auch darüber ja austauschen untereinander. Und das fand ich so sinnbildlich, wie die dann auch sagen, ja, wenn die jetzt auf so einen steht wie den Devin, dann kann die ja nicht auf uns stehen. Also diese Männer, die sich vielleicht selber mehr darüber definieren, ne, dass die so eine totale Verunsicherungssituation bringt, dass die bei dir damit nicht punkten können.
Ja.
Das fand ich super spannend und ja.
Spannend. Also für mich war es auch sehr spannend, das zu sehen. Und ich glaube, deswegen ergeben sich natürlich auch so Aussagen wie jetzt in Folge 7, dass eben andere so ein bisschen runtergemacht werden oder auf ihr Äußeres reduziert werden. Das entsteht natürlich durch eine Unsicherheit oder aus einer Unsicherheit heraus, was mit dem, dass es sehr klar für den Zuschauer ist, was ich so empfinde und was ich fühle. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich immer sehr offen rede, aber natürlich auch viel in den Interviews erst preisgebe, die dann eingeblendet werden. Und man versucht ja auch jetzt nicht irgendwie einem Kandidat oder einer Kandidatin ein klares Gefühl zu geben, ich da Potenzial sehe, dass der oder diejenige im Finale landet. Also das darf man ja auch gar nicht so direkt kommunizieren, weil erstens kann sich immer noch was ändern. Man datet verschiedene Personen, das ist eine Ausnahmesituation. Aber niemand soll sich ja immer hundertprozentig sicher sein, ob er oder sie jetzt auch eine Rose bekommt. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger, da ganz offen zu zeigen, wen findet man eigentlich gut und wen nicht. In den Interviews konnte ich das natürlich sehr gut und da mache ich das auch unglaublich gerne und sage dann auch, nee, du, da fühle ich es jetzt gar nicht und da fühle ich es voll. Deswegen ist es für den Zuschauer, glaube ich, klarer als für die Jungs und Mädels in der Villa selbst. Ja.
Ich will eine kurze Lanze brechen für die Männer, denn ich kann mir vorstellen, dass das total verwirrend ist, wenn du so dein Leben lang sozialisiert wirst mit diesem Bild, ein echter Mann ist muskulös und hart und stark und wenn er diese ganzen Attribute von Männlichkeit erfüllt, dann wird er am Ende auch die Frau kriegen, dann werden ihm alle Frauen zu Füßen liegen und dann kommst du und sagst, nee, dieses Bild von Männlichkeit, das sehe ich überhaupt nicht so und ich sehe das ganz anders und dann fällt auf einmal alles zusammen. Klingt ganz verwirrend.
Ja.
Aus deren Sicht.
Ja, total. Sag da auch nicht, die haben irgendwas falsch gemacht oder sowas. Das ist sozusagen nicht deren Schuld, sondern es ist halt einfach schade, dass das in der Gesellschaft teilweise noch so angesehen wird. Auch, dass es dass ein Mann keine Schwäche zeigen darf. Und ich glaube, das kommt jetzt aber zum Glück immer mehr. Und Männer bekommen das auch immer mehr so mit, dass sie auch fühlen dürfen, dass sie auch mal weinen dürfen, dass sie auch Therapie machen dürfen. Also ich glaube, das kommt immer mehr zum Glück und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung und vielleicht hilft ja eben auch so ein Format jetzt wie die Bachelorette, das ein bisschen zu zeigen.
Ich bin mir da sicher. Ich habe mir das nämlich noch gedacht, dass ich das so cool finde, dass das dadurch, dass du das ja dann anziehend findest, wird das ja auf eine Art in dem Format zumindest belohnt.
Ja, das wäre sehr schön.
Ich war richtig froh, dass es zwischen dir und Ferry so gematcht hat, denn ich muss mich outen, ich bin ein richtiger Ferry-Fan. Ich muss sagen, ich habe einen richtigen Softspot für den Ferry. Generell. Denn ich finde den richtig besonders, also vor allem richtig besonders im Reality-TV, denn ich habe fast alles gesehen, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ein Mann auch schon mal so offen darüber gesprochen hat, dass er auch schon mal einen anderen Mann geküsst hat. Und ich finde das richtig schön, das zu sehen. Ich finde, der ist ein richtig gutes Vorbild. Ich finde, der ist ein richtig gutes Vorbild für das Maskulinität in Anführungszeichen. Auch was ganz anderes bedeuten kann als das, was wir so oft vorgelebt kriegen.
Finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch so siehst. Also ich würde auch sagen, wenn man ihn hier so wahrnimmt, ich finde, er ist eine totale Green Flag. Auch jetzt eben nicht so eingeschüchtert dadurch, dass ich sag, ja, diese übertrieben aufgepumpten Männer, das feiere ich gar nicht so. Also er ist einfach so wirklich 100% er selbst und das mag ich sehr, sehr gerne.
Ich versuche in deinem Blick zu lesen, ob Ferry die letzte Rose kriegt.
Das wäre auf jeden Fall ein Plot-Twist, würde ich sagen. Das erwartet, glaube ich, nämlich niemand.
Nein, ich hätte meine Karten entweder auf Ferry oder auf Layla gesetzt.
Interessant, also Ferry ist bei allem nicht so weit oben. Die sagen eher, das matcht nicht so gut mit mir, weil er ja schon so sehr, sehr aufgedreht ist. Die meisten sagen Layla, Devin und Martin momentan noch, würde ich mal so behaupten.
Also ich sag Finale Devin, Layla und Devin gewinnt.
Aha.
Guck mal. Okay. Ich versuche das richtig zu lesen.
Und ist in die Kamera. Ist non-existent, weil ich einfach sowieso lache. Also.
Aber apropos Ferry. Mhm. Der Ferry hatte ja auch eine kleine Flirterei mit der Emma, kann man ja so sagen, ne? Und das finde ich an deiner Staffel auch nochmal besonders spannend, dass ja dadurch, dass in der Villa nicht nur Männer, sondern auch Frauen sind, da ja schon auch nochmal eine andere Dynamik entsteht. Und es gab ja nicht nur das, so diese Flirterei zwischen Ferry und Emma, sondern ja auch noch einen Kuss zwischen Akko und Emma. Mhm. Und da habe ich mich beim Zuschauen, du wirktest so ganz entspannt dabei. Und ich habe mich beim Zuschauen schon gefragt, wie fandest du das eigentlich?
Ja, super spannende Frage. Also ich glaube, man merkt da an meinen Gesichtsausdrücken auch so, dass ich nicht genau wusste, wie ich da erstmal drauf reagieren sollte. Aber ich wusste auch, dass die beiden sehr, sehr gute Freundinnen sind, auch vor dem Format schon. Also die kannten sich schon. Und ich habe sie beim ersten Date auch direkt so gefragt, und habt ihr auch schon mal rumgemacht, wenn ihr so gut befreundet seid? Und dann meinten sie so, ja, schon so freundschaftlich halt. Und dann war ich so, ja, passt. Ich habe dann aber nochmal über diesen Kuss auch nachgedacht und mit beiden auch nochmal drüber geredet. Das wurde leider nicht nochmal thematisiert, aber deswegen machen wir es jetzt hier. Und zwar dachte ich so, okay, das war ja schon so ein bisschen hier da im Zentrum als Show. Habe ich mich gefragt, was waren da so die Intentionen dahinter? Häufig werden ja Frauen, die sich küssen, auch sexualisiert. Und das finde ich schrecklich, weil das führt dazu, dass ich und mein Interesse an Frauen nicht ernst genommen wird, weil die Leute dann so denken, ja, das ist halt sexy und sie macht das vielleicht auch, damit andere das hot finden oder sowas. Und das mag ich tatsächlich gar nicht. Und dann habe ich mich selbst erwischt, wie ich halt das erstmal so abgetan habe mit, ja, es ist ja schon auch sexy, aber ich dachte mir dann so, nee, eigentlich sollte man das gerade nicht machen, um eine andere Message zu transportieren. Da haben die beiden sich aber auch sehr verständnisvoll gezeigt tatsächlich. Ja, und sonst die Dynamik zwischen denen fand ich auch, also habe auch davor so drüber nachgedacht und war so, ja, da kann sich natürlich super viel entwickeln. Und ich muss sagen, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Also Ferry und Emma gingen komplett an mir vorbei. Und ich dachte so im Nachhinein, spannend, dass das dann nicht mehr passiert ist. Also ich war natürlich glücklich drüber, weil ich hatte immer so das Gefühl, okay, die sind wirklich alle an mir interessiert. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber da dachte ich mir auch so, das hätte auch irgendwie noch spannender werden können in der Hinsicht.
Vielleicht passiert da ja noch was.
Vielleicht passiert noch was. Es sind noch 4 Folgen, ne? Oder 3? 4.
Offiziell sind wir jetzt gerade bei Folge 8.
Genau.
Schon.
Stella, ich habe mich gefragt, jetzt wo wir dich hier haben, ob wir dich mal fragen können, ob du uns ein bisschen Tee spillen kannst und uns vielleicht ein paar Szenen erzählen kannst, die nicht gezeigt wurden.
Sehr gerne. Es gibt nämlich so ein paar Szenen, wo ich so denke, voll schade, dass das nicht gezeigt wurde. Zum Beispiel jetzt in der letzten Folge, als Aisun sich verabschiedet hat. Wir hatten wirklich so einen coolen Vibe miteinander und ich finde, das hätte auch noch ein bisschen mehr transportiert werden können. Wir haben zum Beispiel vom ersten Treffen an gesagt, wir machen mal Armdrücken miteinander. Also das kam von Aisun direkt. Und dann war ich so, ja, machen wir irgendwann mal. Und dann, bevor sie gegangen ist, meinte ich so, du, Aisun, wir machen jetzt nochmal Armdrücken. Und wenn ich gewinne, dann bleibst du hier. Und dann haben wir dreimal sogar, sie hat dreimal verloren. Aber sie wollte natürlich immer noch mal eine Chance haben. Und dann meinte ich so, okay, ich habe jetzt zwar gewonnen dreimal, aber du darfst trotzdem gehen. Das war super lustig. Also insgesamt, wir hatten immer so eine sehr ausgelassene Stimmung einfach.
Fun Fact, ich habe auch schon mal Armdrücken gegen die gemacht. Die liebt das. Aber ich bin richtig froh, dass... ja, und ich bin richtig froh, dass du gewonnen hast, weil ich habe nicht gewonnen. Und die war fies. Die hat gesagt, oh Gott, bist du schwach. Und ich muss sagen, da sitzt noch. Zum Glück hast du sie besiegt. Weil ich glaube, das passiert gar nicht so oft, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich glaube, sie ist da wohl sehr, sehr gut drin. Deswegen sagt sie das natürlich auch so, lass mal Armdrücken machen. Aber ich bin schon gut trainiert. Ne?
Ich wollte gerade schon sagen, wir entdecken hier noch mehr Schichten von dir, ne? Dass du anscheinend auch noch eine richtige Maschine bist.
Ja, manchmal denke ich sogar so, boah, wo kommen überhaupt diese Muskeln her? Ich mache doch gar nicht so viel.
Wahrscheinlich vom Pole Dancing.
Wahrscheinlich auch, auf jeden Fall.
Ihr Lieben, ich glaube, wir haben das zwischendurch immer schon mal wieder angeschnitten, denn in dieser Staffel geht es ja ganz viel um Bisexualität auch. Und wir hören von vielen Leuten zwischendurch schon, ich würde es mal sagen, fragwürdige und auch diskriminierende Aussagen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir würden eigentlich total gerne mit dir mal über die Stigmatisierung von Bisexualität sprechen und welche Vorurteile das mit einherbringt und welche Äußerungen und welche Konsequenzen das dann auch für die Betroffenen hat. Und Franzi hat ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen Wissenschaft. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns vielleicht mit ein paar Beispielen von dir oder vielleicht auch aus der Staffel ein bisschen illustrieren könntest.
Ja. Also ich habe ja es ja eben schon mal gesagt, also ich war außer Rand und Band, als ich erfahren habe, dass es eine bisexuelle Bachelorette gibt. Denn ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit einiger Zeit und habe tatsächlich auch in meiner eigenen Doktorarbeit psychologische Forschung über die Wahrnehmung von Bisexualität drin. Ein paar eigene kleine Experimente, auch wenn das immer nur so am Rande laufen konnte. Aber deswegen habe ich mich viel eingelesen und dann habe ich diese Staffel gesehen und gesehen, dass echt viele der Dinge, die die psychologische Forschung schon seit einer Zeit weiß, irgendwie so an der einen oder anderen Stelle so ganz klein aufpoppen oder auch mal größer aufpoppen. Deswegen dachte ich, wir müssen es durchgehen. Aber ich habe erstmal eine Quizfrage an euch. Und zwar, wir haben ja hier auf dem Podcast schon über die Kinsey-Skala gesprochen. Lina, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort dir gegenüber schon gesagt habe, aber ich liebe die. Und zwar, das war, ich glaube, in den 70ern. So, dass eine Erneuerung in der psychologischen Forschung war, dass man eben Sexualität nicht mehr als Kategorien begriffen hat, sondern gesagt hat, das ist ein Spektrum. Und dieses Spektrum geht von heterosexuell bis homosexuell und alles dazwischen ist ja dann eigentlich bisexuell. Also, dass man sich in Personen, die mehr als ein Geschlecht haben, verlieben kann oder eine sexuelle Anziehung dazu führen kann. So, auf dieser Skala. Was glaubt ihr, wie viele Menschen sind irgendwo auf diesem Spektrum? Also weder ganz homosexuell noch ganz heterosexuell.
Ganz viele Menschen, würde ich sagen. Also ich glaube, jeder hat das so ein bisschen, oder es gibt ganz wenige Menschen, die rein hetero sind. Also ja. Und wenn es nur so ein paar Prozent sind, mein Gott, also ein paar Prozent, die man auch an dem anderen Geschlecht interessiert ist. Also sagen wir 97% am anderem Geschlecht und 3% am selben Geschlecht oder so. Ja, ich würde sagen, 90% der Menschen sind in der Mitte des Spektrums. Ich bin mal...
Ich liebe das. Ich liebe das. Das hätte ich auch immer so beantwortet. Aber ich glaube, da ist so ein eigener kleiner Bias auch drin. Also ganz so viele sind es doch nicht. Aber ich liebe das. Also es sind fast die Hälfte aller Menschen, die auf dem Spektrum sind. Und dann gibt es ja auch nochmal 10%, die ganz homosexuell, wenn man das so definieren will, sind. Ich glaube aber, dass das trotzdem auch stimmt, was du sagst, weil die Forschung, die ich hier zitiere, ist relativ alt. Und es gibt ganz viel, was darauf hindeutet, dass je jünger die Leute werden, desto eher sind sie auch so, dass sie das eben angeben, dass es doch irgendwo auf dem Spektrum ist, wenn man eben nach Anziehung, Fantasien, vergangenem und zukünftigen Verhalten fragt und nicht einfach sozusagen salopp gesagt, hey, bist du gay, sondern das so ein bisschen vielschichtiger erhebt. Und ich finde das super krass, dass es so viele sind, also eigentlich ja die allermeisten Menschen in der Gesellschaft, und dass es trotzdem so doll stigmatisiert ist, weil das ist ja dann eigentlich von den Zahlen her die größte sexuelle Orientierung, wenn wir doch wieder in Kategorien denken würden, was wir eigentlich ungern tun, aber trotzdem. Und was ich, als ich angefangen habe, damit mich zu beschäftigen, so verrückt fand, war dieses, dass man ja eigentlich von beiden Seiten diskriminiert wird. Also von der heterosexuellen Community, von heterosexuellen Menschen, wird man als bisexuelle Person häufig nicht ernst genommen. Und die sexuelle Orientierung wird so, ja, eben sexualisiert. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Und es wird nicht so gut verstanden, dass es eben um Liebe geht, den allermeisten, und viel mehr als um einfach, mit wem man jetzt Sex hat. Und von der queeren Community wiederum passiert das ja auch. So, ich finde, das sieht man bei dir in der Staffel ein bisschen weniger als das andere. Aber das gibt es ja auf jeden Fall auch. Also so dieses, die geht bestimmt bald wieder zu einem Mann zurück, wenn ich jetzt mal... Das, ne, dass die Liebe so, ja, in Abrede gestellt wird oder das, was man dann hat, weil
das
dann eben
angenommen. Das finde ich auch ganz schlimm, diese Aussage, oder teilweise so, ja, du hast nur noch nicht den richtigen Mann kennengelernt oder sowas. Also man wird da eben einfach nicht ganz so ernst genommen irgendwie.
Total. Fun Fact, ich habe, als ich mit Menschen über deine Staffel gesprochen habe, als es gerade so rauskam, habe ich auch nicht nur einmal gehört, dass Leute gesagt haben, am Ende entscheidet die sich eh für einen Mann.
Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Also mir wurde zum Beispiel auch bei meiner Ex-Beziehung mit der Frau, also mit Anna, vorgeworfen, dass das Fake sei. Also ich habe auch irgendwann mal die Aussage getroffen, ich kann mir eine Beziehung nur mit einem Mann vorstellen. Ja, weil ich auch so sozialisiert wurde, dass das die Norm ist. Aber das hat sich dann eben irgendwann verändert, als ich mich in eine Frau verliebt habe. Und das finde ich so schade. Das hat auch an mir genagt, dass das dann irgendwie ja so abgetan wird, wenn man mit einer Frau irgendwie dann zusammen ist und dass es nicht eine richtige Beziehung sei oder irgendwie sowas. Das ist echt schade.
Ja, das ist wirklich, das ist ja einfach patriarchal. Und ich finde das super krass, wenn man drüber nachdenkt, dass bisexuellen Frauen wird unterstellt, sie gehen irgendwann zu einem Mann zurück. Und da wird das Queere sozusagen nicht ernst genommen. Und bisexuellen Männern wird ja immer unterstellt, dass die eh eigentlich schwul sind. Das heißt, am Ende wollen wir doch alle Männer.
Ja, das ist so lustig. Ja, das ist auch super spannend, dass du dich mit dem Thema so ein bisschen mehr beschäftigt hast. Übrigens, da fällt mir auch ein Fakt ein, den ich spannend fand und wo ich so dachte, hä, stimmt, ich habe das immer ein bisschen falsch verstanden, wo es um Pan und Bi ging. Da hatten wir es ja auch ganz am Anfang drüber. Und eigentlich ist das tatsächlich auch dasselbe, weil wir denken immer bei Bi an Mann und Frau, aber Bi meint nur sowohl Homo als auch Hetero. Und Hetero heißt ja einfach nur anders und Homo gleich. Das heißt, du stehst sowohl auf das gleiche Geschlecht als auch auf alles andere. Das heißt, Bi ist eigentlich sowieso auch Pan. Und das fand ich interessant, mal diese Namensherkunft auch zu hören, weil ganz viele Menschen sehen eben Bi als Männer und Frauen an und Pan dann das, was alle einschließt, aber Bi schließt auch schon alles ein.
Ganz genau. Und Bi,
oh, das war mir nicht klar.
Ja,
nee, das ist.
Als ich das gehört habe, war auch so einmal der Groschen gefallen.
Total. Und Bi ist eigentlich wie der Überbegriff. Und wenn man sich anschaut, wie sich Menschen definieren und welche Präferenzen sie dann haben, dann zeigt sich, dass Menschen, die dann sagen, dass sie bi sind oder pan sind, eigentlich genau das Gleiche meinen. Also das ist einfach, manche verwenden diesen Begriff des Pan, weil sie denken, dass der inklusiver ist. Ich persönlich habe den für mich dann mal abgelehnt, weil der eine wahnsinnig problematische historische Vergangenheit hat, haben aber ja viele dieser Begriffe. Aber das kommt sozusagen daher, dass Menschen bi sind, als Überbegriff jetzt, dass man denen gesagt hat, die sind ja wie Affen. Die stehen sozusagen auf alles und dann wurde so dieses, das ist ja eigentlich eine Dehumanisierung, so dieses Animalische so unterstellt. Und daher kommt der Begriff Pan, weshalb ich irgendwann gesagt habe, ich will den nicht mehr verwenden. Aber andererseits ist es ja auch ständig so, dass irgendwie so Begriffe erst als Schimpfwort benutzt wurden und wir uns die dann wieder zurückerobern und dann das meinen, was wir eben damit meinen. Und so, glaube ich, meinen das auch alle, die Pan sind, dass sie das wirklich eigentlich nur verwenden, weil sie inklusiv sein wollen und das den Hintergrund so auch nicht kennen oder es ist dann ja auch vorbei. Ich habe jetzt die drei gängigsten Vorurteile mitgebracht über bisexuelle Frauen. Und wir können ja mal drüber sprechen, ob wir das hier bei deiner Staffel sehen. Das erste, es ist nur eine Phase.
Ja, das habe ich auch schon häufig gehört. Ehrlich zu sein, also mir gegenüber waren die ja alle sehr offen in der Hinsicht und nicht diskriminierend. Also niemand hat bei mir mal so eine Aussage getätigt, aber wir können mal zusammen überlegen, ob die Zuschauer so eine Aussage haben. Aber es ist nur eine Phase, habe ich genauso, glaube ich, nicht gehört.
Ich glaube, jetzt in der Staffel kann ich mich auch nicht dran erinnern. In der Konversation um dich herum und um die Staffel herum habe ich schon das Gefühl, dass ich das ein paar Mal gelesen habe und gehört habe. Nicht so genau den Wortlaut, aber...
Ja. Das tatsächlich schon. Zum Beispiel wurde auch so gesagt, die hat doch mal bei Too Hot to Handle gesagt, dass sie zwar Frauen interessant findet, aber sich keine Beziehung vorstellen kann und sowas, ja. Wo die Leute dann immer eben irgendwelche Sachen wieder auspacken, wo ich mir denke, ja, ein Mensch kann sich aber auch verändern, danke. Aber genau, in der Villa eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, die haben die Frauen als echte Konkurrenz wirklich angesehen. Das kommt auf jeden Fall immer sehr gut rüber. Das heißt, sie nehmen das schon sehr ernst, dass ich auf Frauen auch stehe.
Das habe ich auch gesehen. Die waren dann irgendwann so ganz eingeschränkt und ich habe dann auch so eine Sequenz noch im Kopf, wo die dann wirklich gesagt haben, boah, das bringt jetzt ein ganz anderes Level rein und so richtig eher wie eingeschüchtert sind. Ne?
Genau.
Voll schön. Dann, da würde ich auch sagen, eher so im Diskurs um die Staffel herum. Wir sehen es nicht so richtig viel in der Ausstrahlung. Das zweite ist diese sexuelle Freizügigkeit, die unterstellt wird. Also, dass man so sexuell immer super offen sein muss, was eigentlich auch die Wissenschaft auf jeden Fall so nicht belegt. Bisexuelle Menschen sind nicht häufiger in sexuell freizügigeren Räumen unterwegs oder leben das so aus.
Ja, das finde ich auch eine Generalisierung, die einfach nicht so stimmt. Man muss dazu sagen, dass jetzt in meiner Staffel natürlich Sex auch viel thematisiert wurde, weil es natürlich einfach ein sehr spannendes Thema ist und auch noch teilweise ein Tabuthema, weshalb, glaube ich, RTL jetzt sich auch so gedacht hat, Stella ist da sehr offen und kommuniziert da sehr viel drüber, dann greifen wir das einfach mal auf. Selbst ich habe mir irgendwann auch so gedacht, boah, jetzt reicht's auch mal mit dem Sexthema. Es geht bei mir in einer Beziehung nicht nur um Sex und Sex ist nicht das Wichtigste. Und da kam ja auch so ein bisschen Kritik, boah, es wird die ganze Zeit nur über Sex geredet oder lasst mich raten, in der neuen Folge wird über Sex geredet und sowas. Und natürlich entsteht da auch so ein bisschen der Zusammenhang, okay, Bisexualität und jetzt wird da auch sehr viel über Sex geredet. Aber tatsächlich finde ich das manchmal auch sehr, sehr schade. Und ich zum Beispiel habe auch total viele Phasen, sage ich mal. Also ich glaube, jede Frau kennt das. Manchmal hat man eine hohe Libido, manchmal irgendwie gefühlt gar keine und denkt sich so, jetzt habe ich gar keinen Bock. Also ich würde sagen, ich bewege mich da in einem normalen, gesunden Spektrum. Und es ist ja auch super schön, wenn man eine hohe Libido hat, aber alles ist da in Ordnung und das kommt auf die Person an. Es gibt ja auch asexuelle Menschen und das ist auch total fein und es gibt auch asexuelle Menschen, die bisexuell sind. Also ja, finde ich schwierig, dass die Menschen da dann so ein bisschen voreingenommen sind.
Absolut. Zumal jetzt mal ganz kurz, müssen wir kurz düster werden, das auch dazu führt, dass zum Beispiel nach Übergriffigkeiten, nach allen möglichen Formen der Gewalt bisexuelle Menschen mehr Victim Blaming bekommen. Also zum Beispiel mehr für solche Taten dann in Verantwortung gezogen wird, weil man sagt, ach, wow, die ist ja eh, ne?
Okay.
Das, ja.
Ja, das ist sehr traurig und krass. Also insgesamt das Thema natürlich Victim Blaming finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Da ist mir auch letztens wieder was passiert, wo ich so dachte, nur weil man sich freizügig anzieht oder wenig anhat, dass man dann sofort sexualisiert wird, ist einfach so schrecklich und das ist bei so vielen leider irgendwie noch drin. Aber ja, ich hoffe, das wird auch irgendwann noch ein bisschen besser.
Das hoffe ich auch. Wir tun alles dafür hier.
Ja.
Es ist ein langer Weg.
Es ist ein langer Weg, aber wir kämpfen. Und du, das finde ich...
Da fällt mir auch was ein. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen mal gesagt beim Pole-Dancen, dass das ja eben ein Sport ist und was Ästhetisches und dass das nicht sexualisiert werden sollte. Und da habe ich auch einen Kommentar gelesen, wo ich so dachte, also das ist jetzt komplett einfach so ein falscher Blickwinkel. Und da werde ich, glaube ich, auch nochmal irgendwann Stellung zu nehmen, weil da meinte eine Frau, dass eben Frauen wie ich, die an so einer Stange tanzen, ja dazu führen, dass Frauen noch mehr sexualisiert werden. Und da dachte ich so, okay, ich glaube, du als Frau, wenn du das so kommunizierst, dann bist du diejenige leider, die dazu führt, dass Frauen sexualisiert werden, weil du das leider sexualisierst. Für mich ist das ein Sport, es ist was Normales. Ich mache das nicht, um irgendwen anzuturnen, also wirklich nicht. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil es mich trainiert, weil ich finde, dass es schön aussieht, aber nicht, um irgendwen da anzuturnen. Und leider ist es dann eben meistens so, wenn andere Frauen solche Dinge sexualisieren oder auch sagen, boah, die hat einen zu krassen Ausschnitt an. Das ist leider genau das, was dazu führt, dass wir Frauen weiterhin sexualisiert werden.
Ja. Und die Verantwortung dafür sollte ja nicht bei dir liegen, du die gerne Pole Dance machst. Also das ist ja dein gutes Recht, sondern das liegt halt bei der Person, die dich objektifiziert. Das ist
genau,
ja,
ganz genau.
Wahnsinn. Und da muss man auch, wir sind jetzt bei so ein bisschen dem düsteren Teil, aber ganz klar trotzdem nochmal drüber sprechen. Es ist so, dass für diese Art von Übergriffen bisexuelle Menschen am aller anfälligsten sind. Und das liegt also nicht nur im Victim Blaming, sondern auch generell sowas zu erleben, was eben daran liegt, dass eben häufig diese sexuelle Freizügigkeit eh schon so unterstellt wird. Und da merkt man auch, ja klar, gibt's irgendwelche Stereotype und dann kann man sagen, oh, das ist aber ein bisschen unfair. Diskriminierung ist einfach nicht witzig und kann auch zu Schlimmerem führen.
Ja.
Aber finde ich auch ein spannendes Beispiel von dir, denn uns nicht oft, aber manchmal wird uns unterstellt, dass wir verrückte Männerhasserinnen sind. Obwohl wir immer wieder auch darauf aufmerksam machen, dass halt so Stereotype und patriarchale Vorstellungen sind halt internalisiert von Männern und Frauen zu fast gleichen Teilen, würde ich sagen. Und ich finde, der Kommentar von dir, der zeigt auch nochmal ganz klar, ne, wir haben alle, sind wir mit diesen Vorstellungen aufgewachsen und es sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Frauen, die sowas internalisiert haben und dann leider reproduzieren.
Ja, genau. Und da hoffen wir einfach mal, dass wir eine Bereicherung sind, indem wir über diese Themen offen reden und dass da manche vielleicht so ein bisschen denken, oh ja, die haben ja recht.
Ja. Hoffen wir es. Dann gehen wir noch weiter zu dem dritten Stereotyp. Den haben wir eben schon mal kurz angeschnitten. Und zwar dieses, die macht das doch nur für die Aufmerksamkeit, was vor allen Dingen bisexuellen Frauen oft unterstellt wird. Also, dass man das eigentlich macht, um dann am Ende wieder männliche Validierung zu bekommen.
Ja, kenne ich auch dieses Vorurteil auf jeden Fall. Und deswegen sollte man, glaube ich, so Aktionen wie jetzt zum Beispiel auch zwischen Emma und Arco minimalisieren, weil das natürlich auch teilweise für Aufmerksamkeit gemacht wurde. Und das trägt dann nur dazu bei, dass diese Aussage ja ein bisschen mehr Macht bekommt, sage ich mal. Aber sonst würde ich tatsächlich sagen, kam das im Format jetzt nicht, zumindest mir gegenüber, so.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich hatte das auch tatsächlich nicht, das Gefühl in der Villa. Ich hatte das Gefühl, dass die Männer die Frauen schon sehr ernst genommen haben. Das habe ich, vor allem in den ersten Folgen, hatte ich mir das noch ganz anders vorgestellt. Aber ich fand, da war eigentlich tatsächlich die meiste Zeit eigentlich eine ganz gute Stimmung. Zumindest, was ich so gesehen habe.
Ja, fand ich auch.
Ich fasse mal zusammen. Ich finde das alles in allem super tragisch, dass, wenn wir uns überlegen, dass so viele Menschen irgendwo auf diesem Spektrum der Bisexualität ja liegen, dass das trotzdem so ist, dass Menschen, die bisexuell sind, weder in der Queer- noch in der Hetero-Community so ganz 100% zu Hause sein können, weil eben von beiden Seiten irgendwie so eine Diskriminierung stattfindet. Und auch, dass häufig das Ganze so unsichtbar bleibt. Also das habe ich ja eben schon mal kurz angeschnitten. Deswegen bin ich dir auch so unfassbar dankbar, Stella, dass du das gemacht hast, dass das eine Sexualität ist, die so überhaupt noch gar nicht viel im Bewusstsein der Menschen ist. Aber was ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte, ist, ob du diese Diskriminierung von beiden Seiten sozusagen auch so wahrnimmst, jetzt in deinem eigenen Leben. Also wenn das zu persönlich ist, musst du das auf keinen Fall beantworten. Oder ob du sagst, nee, ich fühle mich eigentlich da doch auch zu Hause. Und zum Beispiel, ich kann ja von meiner eigenen Erfahrung mal sprechen, als ich noch mit einem Mann zusammen war, fand ich das schon auch teilweise schwierig, so auf dem CSD oder so zu gehen, weil ich dann dachte, nehme ich den jetzt mit? Gehört er jetzt mit hier hin? Nicht, dass mir das abgesprochen wird, wenn ich jetzt mit meinem Freund auf dem CSD bin. Geht's dir da auch so? Oder würdest du sagen, du fühlst dich ganz zu Hause in beiden Communities?
Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal will ich noch sagen, mir ist sozusagen nichts zu intim, wenn es um mich geht. Also ich rede über alles tatsächlich und auch nichts zu privat oder so. Ich würde sagen, ich habe zum Glück im richtigen Leben nicht das Gefühl, dass ich zu keiner Gruppe so richtig gehöre. Es erinnert mich aber auch an den Song, ich glaube, Goodbye oder so heißt er. Naja, auf jeden Fall thematisiert er das perfekt, dass man so natürlich auch mehr Schwierigkeiten hat, wenn man auf beide Geschlechter steht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich zum Beispiel von der Hetero-Community da nicht akzeptiert werde, sondern eben eher, dass nicht ernst genommen werde. Aber zum Glück in meiner Bubble natürlich gar nicht. Also da ist das vollkommen fein. Und es ist sogar mehr so, dass man dann, dass da Interesse da ist und dass dann auch vielleicht ein paar sich mal so überlegen, es gab auch mal eine Frau, die ich super attraktiv fand und vielleicht war da ja auch mehr dahinter. Also mehr so in dem Sinne, zum Glück. Und ich habe jetzt auch immer mehr mit queeren Menschen zu tun, auch mit Homos. Und da muss ich sagen, werde ich auch komplett akzeptiert. Also die sind einfach super offen und würden, glaube ich, niemals auf die Idee kommen, mich nicht zu akzeptieren. Also da bin ich zum Glück sehr gut so gefahren bis jetzt, würde ich sagen.
Voll schön. Witzig, dass du diesen Song ansprichst. Ich habe den nämlich in unserem Google Drive Teile des Lyrics reinkopiert.
Es ist derselbe Song?
Es ist derselbe Song, Lina.
Oh nein, ich habe die Lyrics hier im Google Doc gesehen und habe mir gedacht, ach, das ist ja spannend, dass Stella auch gerade einen Song zitiert.
Das ist derselbe Song.
Wie heißt er nochmal? Was hatte ich gesagt?
Goodbye. Ich glaube, du hast den richtig
goodbye
gesagt.
Goodbye einfach. Ja, genau, wegen Goodbye. Ja. Ja. Macht Sinn. Ja, also den habe ich jetzt in letzter Zeit rauf und runter gehört und dachte so, ja, fühle ich zu 100%. Ja. Da fällt mir noch ein Song ein, der auch zu dem Sexualisieren passt, und zwar Mein Fehler heißt er. Den habe ich auch rauf und runter gehört. Der zeigt auch genau das so, ja, wenn du mich begrabst, weil ich was Kurzes anhab, ist es mein Fehler so ungefähr. Aber auf eine super Art und Weise, also kann man sich auch mal anhören.
Da höre ich mal rein.
Ihr Lieben, wir haben tatsächlich in unseren Google Docs eigentlich noch mindestens 20 Fragen für Stella. Und Stella, es war so schön mit dir. Ich glaube, ich könnte tatsächlich noch 4 Stunden mit dir weiterreden und dir zuhören.
Same.
Vielleicht, wenn wir das dass du ja nochmal wiederkommst. Ja, ganz genau.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht das dann zum Finale, dann können wir auch über den ganzen Gossip noch reden danach.
Okay, vielleicht gehen dann endlich mal die wilden Instagram-Statements los, so wie bei Are You The One?
Ja.
Ich bin gespannt.
Weil dann dürfen ja alle auch wieder. Und ich glaube, da haben ganz viele Bock, sich zu rechtfertigen. Was vielleicht teilweise gar nicht so hilfreich ist. Aber schauen wir mal.
Stella, it's a date. Bis dahin, erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war wunderbar mit dir. Und ich liebe das, dass unser Fazit, finde ich, oder mein persönliches Fazit zumindest ist, dass Menschen vielschichtig sind und dass du auch vielschichtig bist. du also eine krasse Businessfrau bist, der CEO deiner eigenen Firma, gleichzeitig aber auch die Bachelorette und eine krasse Armdrückmaschine und dabei auch noch, wenn du möchtest, dich super sexy anziehen kannst und das alles auf einmal und dass ich das nicht ausschließen muss. Und ich liebe einfach alles daran.
Das hast du richtig, richtig toll gesagt. Das schreibe ich mir jetzt auf und hänge es mir an meine Wand.
Das ist eine gute Affirmation. Dina kann das richtig gut und wir haben uns das hier auch zur Aufgabe gemacht, dass wir uns gegenseitig abhypen. Und aber ehrlich gemeint, wenn wir wirklich was an der anderen bewundern, dass wir das einfach immer sagen.
Das ist so schön und ich finde, das sollten Frauen generell viel mehr machen, oder? Das geben wir heute auch mal noch mit an alle Frauen da draußen. Hypt mal wieder eure Bestie richtig hoch.
Und sagt der, was ihr an der besonders toll findet.
Ja, das ist sehr schön. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich mit euch so viel reden konnte. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch alles zu erzählen.
Ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich gebe das Mikrofon jetzt an Franzi. Franzi, wirst du uns die Lyrics tatsächlich singen oder vorlesen?
Singen kriege ich nicht hin. Die Beth, die singt so schnell und wild. Das ist ein Rocksong. Ich glaube, ich muss das vorlesen. Aber ich kann sie, ich war auch mal auf einem Konzert, ich kann das jedem empfehlen. Das sind wirklich, die hat eine wahnsinnige Bühnenpräsenz. Das ist super krass. I like the boys and the girls. The girls hate girls who date boys. The boys like girls who date girls. As long as they get to watch. And if I fall for a girl, the boy will call it a face. And if I fall for a boy, the girls are calling me fake.
Ja.
Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.